Lock on to 102.6. Lock on to 102.6.
Free of them.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Hallo, hier spricht Weltreuter Lutz Pfannenstiel. Ich wünsche viel Spaß und einen wunderschönen Abend beim Ehrengedeck mit Andreas Kulik.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik. Von Filter mit ihrem Track Sand und von Paul Kalkbrenner Sky and Sand. Das Ganze nicht ohne Grund im Herrengedeck. Fußballkultur mit Musik. Mein Interviewpartner heute Abend ist nämlich Wolfgang Sitka. Als Spieler absolvierte Sitka, der zuletzt als Nationaltrainer des Irak aufhorchen ließ, zwischen 1971 und 87 333 Erstliga- und 59 Zweitligaspiele für Hertha BSC Berlin, den TSV 1860 München, Werder Bremen und den VfB Oldenburg. Insgesamt erzielte der Mittelfeldspieler dabei 60 Tore. Nach seiner Spielerkarriere stieg Sitka, der am 26. Mai 1954 in Lengerich geboren wurde, ins Trainergeschäft ein. In der Bundesliga kennt man ihn vor allem durch sein Engagement bei Werder Bremen, wo er von August 97 bis Oktober 98 Cheftrainer war. In Deutschland war Wolfgang Sitka während seiner bisherigen Trainerlaufbahn außerdem für die Fußballer des VfB Oldenburg von TB Berlin, Arminia Bielefeld, des FC Oberneuland, VfL Osnabrück, MSV Neuruppin und des Berliner SC verantwortlich. Den Namen Wolfgang Sitka verbinden aber nicht wenige auch mit dessen Anstellungen im Nahen Osten. Sitka war Vereinstrainer bei Al-Arabi und Al-Gharafa im Wüstenstaat Katar sowie Nationaltrainer des Bahrain und schließlich des Irak. Über seine Spielerkarriere und seine Erfahrungen als Trainer im deutschen Fußball, vor allem aber in Katar, Bahrain und natürlich dem Irak, werde ich gleich mit Wolfgang Sitka selbst sprechen. Bei so viel Welterfahrung hören wir vorher aber die Sportfreunde Stiller mit International und außerdem Peter Schilling, Die Wüste lebt. Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik auf der 102,6. Willkommen zurück und wie bereits angekündigt, habe ich jetzt Wolfgang Sitka zum Interview am Telefon. Einen schönen guten Abend, Herr Sitka, schön, dass Sie Zeit für mich haben.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Sitka, Sie kommen gerade aus dem Urlaub zurück, war es denn schön?
Ja, ich habe eine Woche an der Ostsee verbracht, bisschen Kontrastprogramm zu dem, wo ich vorher war im Irak. Da war es weit über 40 Grad an der Ostsee. Durchwachsenes Wetter, ja.
Ja, Sitka, Sie waren ja lange Bundesliga-Profi, haben für die Hertha gespielt, für die Löwen und für Bremen.
Ja.
Und bei der Hertha waren Sie unter anderem auch vom kürzlich verstorbenen Kuno Glötzer trainiert. Ihr damaliger Mannschaftskamerad, der Uwe Kliemann, der hat Glötzer im Herrengedeck als einen guten, aber auch speziellen Trainer der alten Schule beschrieben. Könnte man das so stehen lassen?
Ja, kann man sicherlich so stehen lassen. Dieser Trainertyp Kuno Glötzer, den findet man heute nicht mehr in der Bundesliga. Es hat sich eben alles unglaublich rasant gedreht und geändert und es geht immer weiter und wird immer schneller. Letzten Endes ist aber der Fußballfachmann gefragt und es war Kuno Glötzer mit Sicherheit.
Sie selbst haben ja von 71 bis 1980 bei der Hertha gespielt, sind dann zu 60. Wieso haben Sie dem Berliner Verein nach so langer Zeit den Rücken gekehrt?
Kann ich Ihnen sagen, wir haben in den 70er Jahren ja sehr gute Erfolge gefeiert. 1979 mussten wir aufgrund finanzieller, also der Verein Erwägung, viele Spiele abgeben. Da haben wir 5 Leistungsträger verloren. Erich Beer, Karl-Heinz Granitzer, Bernd Gersdorf, Jürgen Milewski, Hans Weiner, Norbert Nikbor, 6 waren es sogar. Wir sind damals abgestiegen mit 29 Pluspunkten nach der 2-Punkte-Regelung. Das hat es bis daher nur einmal gegeben im deutschen Fußball. Ich wollte einfach erstklassig bleiben. Und deswegen bin ich damals zu den Löwen gewechselt und später dann eben zu Werder Bremen.
Ja, mit den Löwen, da sind Sie dann auch zu einem Verein gewechselt, der wieder in finanzielle Schwierigkeiten kam.
Ja.
Denn Sie sind zunächst mal die 2. Liga abgestiegen. Da haben Sie dann 15 Tore gemacht, mit Abstand die meisten in einer Spielzeit in Ihrer Karriere. Aber dennoch konnten Sie nicht aufsteigen, weil die Löwen die Lizenz entzogen bekamen und in die Bayernliga zwangsabsteigen mussten.
Finanzielle Schwierigkeiten gab es auch schon in der ersten Saison, als wir noch in der Bundesliga gespielt haben. Das zeigt mal wieder, wie wichtig es ist, dass man finanziell solide Wirtschaft, das ist einfach die Basis für alles, dass man nicht zu sehr Harakiri spielt, dass man eben, wie der hanseatische Grundsatz sagt, nicht mehr ausgibt, als man einnimmt.
Danach aber wurde es dann solider. Sie sind zu Werder Bremen, blieben dort 5 Jahre. Mit Bremen haben Sie die Meisterschaft gleich 3-mal verpasst, sind 3-mal Zweiter geworden.
Richtig.
Warum hat es nie ganz zum Titel gereicht?
Ja, man braucht auch ein Quäntchen Glück. Auch da hatten wir 1983 16 Minuspunkte. Nur wird man normalerweise immer Meister. Wir hatten HSV als Konkurrenten, haben durch das Torverhältnis die Meisterschaft verloren. Die waren ein paar Tore besser als wir. 1986 ähnlich. Gegen Bayern München haben wir, glaube ich, 33 Mal oder 32 Mal die Tabelle angeführt. Und da haben wir verschossene Elfmeter letzten Spieltag in Stuttgart verloren. Haben wir es an Bayern München noch verloren. Ja, war denkbar knapp. Ein bisschen ärgerlich für mich.
Ja, mit Bremen haben Sie noch mehr denkwürdige Spiele verbracht. Ich möchte mal an Ihr denkwürdigstes erinnern. Das war im UEFA Cup Rückspiel gegen RSC Anderlecht am 3. Oktober 1984. Sie wissen vielleicht, worauf ich hinaus will. Können Sie kurz schildern, was Sie da für ein Wechselbad der Gefühle durchgemacht haben an diesem Abend?
Ja, wir haben, Anderlecht war damals amtierender Europapokalsieger, haben eine Minute vor Schluss in Anderlecht 1-0 verloren. Rückspiel habe ich das 1-0 geschossen per Elfmeter, glaube ich, das 2-0 per Kopfball. Damit waren wir eine Runde weiter. Dann hatte ich so ungefähr in der 70. Minute, denke ich mal, einen Rückpass zu Dieter Budenski gespielt, der auf einmal direkt vor mir stand. Ich habe gedacht, der ist noch im Tor und in Zeitlupentempo kullerte der Ball über die Linie ins Tor. 2-1 Auswärtsregelung, damit waren wir ausgeschieden. War ärgerlich, ja.
Ja, und auf dieses Spiel hören wir jetzt ein wenig Musik. Hier sind die Rolling Stones mit Mixed Emotions. Wolfgang Sitka im Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik am Sonntagabend. Herr Sitka, von 1982 bis 87 spielten Sie bei Werder Bremen. Über das wohl skurrilste Spiel Ihrer Karriere haben wir gerade gesprochen. Wie ging es denn danach weiter? Denn Sie wurden doch nach Ihrer Zeit beim SV Werder auch Spielertrainer.
Das letzte Jahr in Werder Bremen, bei Werder Bremen kam ich nicht mehr zum Einsatz. Ich hatte eine ganz schwere Achillessehnenverletzung mit einer Infektion nach einer Operation. Ich musste mich danach wieder hochkämpfen, habe bei Tennis Borussia Berlin angefangen in der 3. Liga. Dort sollte ich als Manager aufgebaut werden, noch 2 Jahre spielen. Aber auch dort war das, sieht man mal wieder, die waren sehr zerstritten und die hatten finanzielle große Schwierigkeiten. Auch da sieht man mal wieder, die finanzielle Grundlagen ist das A und O, dass man da sich nicht übernimmt. Ich bin dann aushilfsweise Trainer geworden. Das hatte ich gar nicht vorgehabt. Das hat mir, weil der Trainer sich verabschiedet hatte, der kannte die Schieflage beim Verein bei Tennis Borussia. Ich habe ein paar Wochen Trainer gemacht und habe mich dann dazu entschlossen, an der Sporthochschule Köln den Trainerschein zu machen. Das war 1988, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich war mittlerweile 34 Jahre alt, wieder genesen von meiner schweren Achillessehnenverletzung und war eigentlich topfit noch und ja, wollte noch Fußball spielen. Ich dachte, Fußball spielen, das ist das Schönste in dem Geschäft. Wenn man viele meiner Kollegen fragt, Trainer, Co-Trainer, Fußballspieler, was ist das Schönste? Sagen alle ganz eindeutig, am meisten Spaß macht das Fußballspielen. So habe ich mich entschlossen, noch zu spielen beim VfB Oldenburg. Das war meine erste Trainerstation, möchte ich mal so sagen. Und dort war ich 2 Jahre lang Spielertrainer, von 1989 bis 1991. Und da war ich insgesamt bis 1993 tätig.
Ja, 1997 sind Sie dann erneut beim SV Werder gelandet, diesmal als Cheftrainer. Sie war Nachfolger von Dixi Dörner.
Richtig.
Wie groß war denn da noch die Bürde, die Otto Rehhagel 1995 nach 15 Jahren bei Werder hinterlassen hatte?
Ja, es war für alle Trainer unglaublich schwer. Otto Rehhagel war der Alleinherrscher dort, der alles im Griff hatte, auch aufgrund seiner überragenden sportlichen Erfolge natürlich. Alle Trainer, die danach waren, hatten es relativ schwer gehabt, weil in diesem Machtvakuum wollte jeder auch sein großes Stück Kuchen haben. Das war Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist es mir allerdings gelungen. Ich war der vierte Nachfolger? Ich glaube ja, nach Otto Rehhagel. Ich war der Erste, der es wieder geschafft hatte, Werder Bremen in das internationale Geschäft zu bringen. Das heißt in den Europapokal oder damals UEFA-Pokal, ja.
Dennoch mussten Sie nach knapp über einem Jahr schon wieder gehen. Für viele auch überraschend. Bremen stand da gerade, ich glaube, auf dem letzten Tabellenplatz. Ja. Wieso hat denn das mit Ihnen nur so kurz funktioniert?
Ich war 14 Monate dort Cheftrainer. Ganz einfach. Wir hatten im zweiten Jahr, in der zweiten Bundesliga-Saison, haben wir Spieler abgegeben, wie zum Beispiel, wir hatten immer Stürmerprobleme gehabt, wir haben zudem Bruno Labbadia abgegeben. Ich hatte in der Saison davor Ailton entdeckt in Brasilien. Der Vorstand, sprich Dr. Böhmert und Fischer, haben mir zugesagt, dass er zum Anfang der Saison am 1. Juli kommt, dass er verpflichtet wird. Einen Tag vorher habe ich erfahren, dass der Wechsel doch nicht zustande kommt. Der Ailton ist ein bisschen später gekommen. Man hat ja auch gesehen, für Werder Bremen war das entscheidende Anteil an der deutschen, an dem Doublegewinn. Wann war das? 2004. Darüber hinaus hat mir erstmalig, was Werder Bremen eigentlich untypisch ist, meinen besten Abwehrspieler, Hanni Ramsi, haben sie an Kaiserslautern verkauft. Somit haben wir einen Stürmer und einen Abwehrspieler gefehlt und wir hatten in der Zeit 7 verletzte Spieler gehabt zum Anfang der Saison. Ich habe eben gerade schon den Abwehrspieler, den Stürmer dazu gezählt. Es war verdammt schwer. Wir hatten, der Jens Todt war verletzt, der Frank Rost war erstmalig Torhüter, der auch eine Eingewöhnungszeit brauchte, der es zwar später bewiesen hat, aber der zum Anfang also sehr nervös war in den ersten Spielen und. Andreas Herzog verletzt, Juri Maximow verletzt, Christian Brandt Beinbruch und so weiter. Also das konnten wir gar nicht verkraften. Ich hatte dann leider keine längere Bewährungschance, dass ich nach dem 8. Spieltag praktisch entlassen worden bin. Ähnlich wie der Favre bei Hertha BSC, der ja das Jahr vorher den Europapokal geschafft hat und dann in der nächsten Saison nach 8 Spieltagen entlassen worden ist. Heute sieht man ja, dass er hervorragende Arbeit in Gladbach abliefert.
Ja, Herr Sitka, es ist wahrscheinlich auch nicht immer alles zu verstehen. Und deswegen haben wir jetzt erstmal ein bisschen die Black Keys mit Strange Times. Der ehemalige Bundesliga-Profi Wolfgang Sitka, der vielen Fußballfans auch als Trainer von Werder Bremen im Gedächtnis geblieben ist, im Herrengedeck zu Gast. Herr Sitka, nun beschränkte sich Ihre Trainertätigkeit ja nicht nur auf Deutschland, nein, Sie haben dann die Chance bekommen, im Ausland längerfristig zu arbeiten und auch kontinuierlich und haben Ihr erstes Auslandsangebot angenommen als, jetzt muss ich gerade mal schauen,
Nationaltrainer von Bahrain im Jahr 2000, das ist richtig, ja.
Ja, wie kamen Sie denn dazu, also wie kam dieses Angebot zustande?
Wie oft im Leben reiner Zufall, Bahrain suchte einen Nationaltrainer. Sie wollten unbedingt einen deutschen Nationaltrainer haben. Ein ehemaliger Nationaltrainer, der schon ein ganzes Stück über 60 damals war, hat in München immer seinen Urlaub verbracht. Und der hatte vom Verband die Aufgabe bekommen, einen deutschen Trainer zu suchen. Der hatte nun wiederum einen befreundeten Journalisten aus München. Den hat er einfach mal gefragt, wer würde da in Frage kommen, und da fiel dann auch mein Name. Ich wurde kontaktiert von dem ehemaligen Trainer, später von dem Verband. Der Verband hat mich eingeladen für 4-5 Tage nach Bahrain. Ich habe die ersten Wochen diese Anfrage immer abgeblockt, ich konnte mir das nicht vorstellen. Dann war ich doch so beeindruckt von der Gastfreundlichkeit. Ich war im September 2000 in Bahrain. Sie haben mir einen 7-Monats-Vertrag vorgelegt. Und dann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht die 7 Monate? Machst du einfach mal, guckst dir den mal an, das hört sich spannend an, das hört sich unglaublich interessant an. Und da habe ich es unterzeichnet, 7 Monate, und da wurden dann ja viele, viele Jahre draus.
Ja, Sie sagen schon, da wurden viele Jahre draus. Da wurde unter anderem auch eine Vereinstrainertätigkeit draus, nämlich bei Al-Arabi in Katar. Und da waren Sie von 2003 bis 2005, wurden 2004 auch Trainer des Jahres in Katar. Richtig. Sie haben dort mit Stars wie Mario Basler oder Gabriel Batistuta gearbeitet. Wollten die sich dort eigentlich schon zur Ruhe setzen und am Ende noch das große Geld mitnehmen? Oder ging bei denen auch noch was?
Erstmal möchte ich noch sagen zu Bahrain, ich hatte ja 2,5 Jahre eine wunderbare Zeit dort gehabt. Wir haben uns in den ganzen Jahren Weltrangliste von 100, ich weiß es ja nicht mehr, 100 in den 30ern, später 2005 habe ich sie nochmal trainiert, auf 50 verbessert. Ich bin zum drittbesten Trainer im Jahre 2002. Das war die Weltmeisterschaft in Südkorea und Japan, bin ich zum drittbesten asiatischen Trainer gewählt worden. Ja, das war eine sehr schöne Zeit. Wir haben WM-Qualifikationen gespielt. Wir wären fast dabei gewesen schon in Südkorea und in Japan. Ich hatte dann später, musste den Job aufgeben, weil ich wieder meine Achillessehne-Probleme hatte. Die hatte sich wieder entzündet und habe dann, wie Sie gesagt, bin ich bei Al-Arabi gelandet. Ja, zu Ihrer Frage. Batistuta, ein vielleicht mit der größte Profi, den ich je hatte als Trainer, fantastisch, auch von seiner professionellen Einstellung. Sie hatten ja auch schon Mario Basler und den Stefan Effenberg angesprochen, auch Stefan Effenberg hat bei Al-Arabi gespielt, der hat seine Sache auch gut gemacht. Natürlich wollen die zum Ende ihrer Karriere nochmal Geld verdienen, aber sie haben alle Leistung gezeigt, also das kann ich nicht anders sagen.
Muss man sich das eigentlich so vorstellen, dass das Fußballgeschäft in diesen Ländern komplett in den Händen von Ölscheichs ist, die dann überall Einfluss geltend machen und vielleicht auch mal ein Auto als Belohnung für ein Tor verschenken? Oder wie ist das da?
Nein, ich habe bei Al-Arabi 2 Saisons gearbeitet. Ich war immer meiner Entscheidung frei. Ich hätte mir das auch nicht, eine Einmischung hätte ich auch nicht zugelassen. Gleichwohl habe ich mich natürlich mit dem Präsidenten, da hatten wir so ein Ritual gehabt, nicht jedes Mal, aber nach jedem zweiten Spiel haben wir uns sonntags bei ihm immer zu Hause getroffen, haben eine Tasse Tee oder auch 2 Tassen Tee, haben eine Zigarre geraucht und dann haben wir über den Verein gesprochen, über Fußball gesprochen, ja, über die Mannschaft, über das Spiel. Also ich hatte jeweils zu meinen Präsidenten eine sehr gute und eine sehr, sehr enge Beziehung und ich kam mit den Arabern sehr gut zurecht, die mit mir auch, nehme ich mal an. Also das war immer recht harmonisch. Ich kann mich da nicht beklagen. Und es gab mal ein Auto für Batistuta zum Ende der Saison. Der Torschützenkönig wurde mit einem Auto belohnt. Ich habe als bester Trainer von Katar bin ich mit einer Uhr belohnt worden. Solche Geschenke gibt es mal, aber es gibt nicht, dass der Scheich in die Kabine kommt und wir heute die Tore schießen oder wenn der kriegt ein Auto. Das gibt's nicht. Es ist mittlerweile sehr professionell dort unten.
Das ist ein gutes Stichwort. Wie beurteilen Sie da in diesem Zusammenhang die WM-Vergabe 2022 an Katar?
Habe ich eine sehr, sehr feste Meinung zu. Ich bin überzeugt, Katar ist ja ein sehr, sehr kleines Land. Es hat ungefähr 1 Million Einwohner, davon sind aber nur 200.000 Einheimische. Die anderen sind Expats oder Gastarbeiter aus Indien, Sri Lanka, Pakistan etc. Organisatorisch aufgrund ihrer, ja, finanziellen Potenz können sie das ohne weiteres stemmen. Es werden auch genug Facilities sein, das heißt Stadien, Trainingsplätze, Hotels etc. Das wird alles gar kein Problem sein. Es gibt ein ganz großes Problem. Wie wollen die Kataris die Zuschauer, die Stadien voll kriegen? Ich habe Ihnen ja gerade erwähnt, es gibt nur 1 Million Menschen dort. Die meisten sind dann Cricket interessiert, nicht Fußball interessiert. Meiner Meinung nach müssten die Kataris die Weltmeisterschaft, sollen sie federführend ausrichten. Die Idee vom Blatter oder von der FIFA war ja ähnlich wie in Afrika, mit Südafrika den afrikanischen Kontinent einzubeziehen. Das Gleiche will man auch mit dem Nahen und Mittleren Osten machen, weil die Fußballbegeisterung ist enorm da. Aus meiner Sicht müsste Katar viele Spiele, sie müsste Partner mit ins Boot nehmen und an Saudi-Arabien, an Vereinigte Arabische Emirate, an Kuwait, an Irak meinetwegen, auch an Oman, an alle Golfländer eben Spiele abgeben. Dass sie das Endspiel dort stattfinden, dass sicherlich auch Gruppenspiele dort und Eröffnungsspiel dort stattfinden und dass sie alle arabischen Freunde, sag ich mal GCC-Länder, das sind die Golf Cooperated Countries, mit einbezogen werden. Dann würde es Sinn machen, dass man das flächendeckend dorthin kriegt, das ist das Erste. Dann hätte man auch genug Zuschauer. Und das Zweite, glaube ich, es sind noch bei 2022, gehen noch viele Jahre ins Land. Die werden sich sicherlich überlegen, die Weltmeisterschaften vom Sommer, vom Juni, Juli, ist es brutal heiß dort, zu verlegen. Wir haben mit dem Irak im Januar in Doha die Asienmeisterschaften gespielt. Wunderbare Bedingungen, 23 Grad. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie in die Winterpause verlegt werden, die Weltmeisterschaften.
Und Sie gehen, wenn ich das richtig verstehe, fest davon aus, dass die Kataris das organisiert bekommen?
Da bin ich felsenfest von überzeugt. Was sie nicht, sie sind ja mittlerweile, haben ja schon viele Sportevents veranstaltet. Sie würden sich auch die Manpower oder das nötigste Know-how einkaufen. Das ist gar kein Problem.
Jetzt haben Sie gerade den Irak angesprochen. Sie waren mal kurz in Deutschland zu einigen Zwischenspielen und nahmen dann 2010 diese Aufgabe als Nationaltrainer im Irak an. Ja. Das klingt wahnsinnig spannend. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Hat da auch wieder der Zufall ein bisschen mitgespielt?
Ja, es ist ja immer so, wenn man irgendwas bekommt, liegt es daran, was man vorher gemacht hatte. Hussein Saad, der ehemalige Präsident, der Franz Beckenbauer des Iraks, Anfang 50, der suchte einen neuen Trainer und der hat sich halt erinnert, dass ein über Berater haben die natürlich auch oder Freunde, dass der Wolfgang Sitka mit der Nationalmannschaft von Bahrain viele, viele Jahre einen sehr guten Job gemacht hatte. So wurde ich zu einem Gespräch dort eingeladen und so kam dann ein Vertrag zustande, der über ein Jahr dauerte.
Und mussten Sie sich da eigentlich auch mal Misstöne anhören, weil Sie so einen Job in einer Krisenregion dann angenommen haben?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Wissen Sie, es ist ja mal ein Thema gewesen und da habe ich mich natürlich auch vor Ort versichert. Alle Verhandlungen fanden immer in Erbil statt. Erbil gehört zu dem Bundesland Kurdistan, liegt im Nordirak und dort ist es absolut sicher. Es ist ja immer eine Frage der Sicherheit. Es war nie im Gespräch, dass ich nach Bagdad gehen musste und dort trainieren oder leben sollte. Nach wie vor passiert ja noch genug in Bagdad oder auch in Mosul oder Kirkuk. Das sind nur 100, 150 Kilometer weg von Erbil. So, ich habe mir das Bild vor Ort gemacht und es sind doch verdammt viele deutsche Firmen da. Irak wird mal ein boomendes Land werden. Sollten Sie die Sicherheitslage in den Griff bekommen, sollte das Land befriedet werden und sollten die sich mal auf eine demokratische Führung einigen und die Anschläge aufhören. Es ist ja ein sehr reiches Land, was auch sehr viele Bodenschätze hat, sprich Öl hauptsächlich. Auch deutsche Firmen haben da schon ihren Fuß drin und ich kann es nur empfehlen, dass viele deutsche Firmen sich versuchen, da Geschäftsbeziehungen anzubahnen. Also ich habe mich dort nie unsicher gefühlt.
Haben Sie damals im Irak gelebt oder sind Sie sozusagen gependelt?
Ich habe dort schon gelebt. Ich hatte leider keine Wohnung gehabt. Das wurde mir zum Anfang versprochen. Aber wir haben mit der Nationalmannschaft so viel Trainingslager gehabt. Man muss sich das vorstellen, von dem Jahr war ich bestimmt 9 Monate dort vor Ort. Ich war 4-mal in der Zeit in Deutschland über einen gewissen Zeitraum, ein paar Wochen. Ansonsten war ich von morgens bis abends mit der Mannschaft im Hotel zusammen. Ich habe erst die irakischen Spieler gesichtet. Ich habe 7 Trainingslager gemacht, bevor ich die besten Spieler zusammen hatte. Dann haben wir die Golfmeisterschaft gespielt zum Ende des vergangenen Jahres. Anfang dieses Jahres im Januar haben wir die Asienmeisterschaft in Doha gespielt. Und jetzt in der zweiten Hälfte lagen nicht so viele Aufgaben an. Meine letzte Aufgabe war es, den Irak in die nächste Runde der WM-Qualifikation zu bringen. Das habe ich mit einem 2-0 und meinem 0-0 gegen den Jemen geschafft. Ja, jetzt ist der Vertrag ausgelaufen zum 1. August und wir haben uns darauf verständigt, den Vertrag nicht zu verlängern.
Wo haben Sie die Spieler denn gesichtet? Also bei welchen Vereinen stehen die denn unter Vertrag? Denn in Europa spielt da ja meines Wissens keiner. Sind die dann alle irgendwo in der Region tätig?
Ich habe einen deutschen Assistenztrainer mitgehabt und hatte zwei Assistenztrainer aus dem Irak gehabt. Und ich habe mich natürlich auch mit dem Verband unterhalten. Da gibt es einen Ausschuss von 4 Leuten, Dr. Saba, Dr. Kadem hören dazu, um nur mal Namen zu nennen. Die haben ja Listen vorgelegt von interessanten Spielern. Nun habe ich Spiele nur in Duhuk oder in Erbil verfolgt oder auch im Fernsehen. Ich habe die Spieler einfach eingeladen und habe mich auf meine Assistenten und auch auf die Berater verlassen. Wissen Sie, wenn Sie 60 Spieler ungefähr sichten, da sind dann schon die Besten dabei. Und deswegen brauchten wir auch verdammt viele Trainingslager. Das hat immer eine Woche 10 Tage gedauert und das mal 7. Dass ich überzeugt bin, dass wir die besten Spieler ausgewählt haben. Irak hat mittlerweile eine unglaublich gute Mannschaft. Auch einen guten Nachwuchs, das ist eben auch hängen geblieben bei dieser Sichtung. Es sind ja nicht nur die erfahrenen Spieler da gewesen, man muss sich vorstellen, es spielen sehr viele die erste Mannschaft, die ersten 11 spielen meistens im Ausland. In der Türkei, auf Zypern haben welche gespielt, im Iran und die meisten in Katar. Darüber hinaus habe ich aber auch sehr viele Talente gesichtet, die heute in der Olympiamannschaft spielen und die sicherlich auch morgen, übermorgen, das heißt in 1, 2 Jahren, 3 Jahren das Bild von der irakischen Nationalmannschaft prägen werden. Darüber hinaus war ich auch in Europa und habe irakische Spieler mit irakischen Wurzeln, also Passport, die auch fähig sind, in der irakischen Nationalmannschaft zu spielen, aufgrund ihres Könns, aber aufgrund ihres Passports, war ich in Schweden, in Dänemark, in Deutschland, in England und in Holland unterwegs und habe Spieler gesichtet und habe auch 7 Spieler eingeladen, in den letzten beiden Monaten, im Juni und im Juli, um auch dieses Potenzial abzugreifen, sage ich mal, oder zu beackern, dass das Potenzial der irakischen Spieler nicht nur auf irakischem Boden oder auf diesen Profiligen, die im Mittleren Osten sind, beschränkt bleiben, sondern auch in Europa. Ja, und das war die Arbeit, die ich dort gemacht hatte in diesem Jahr.
And the desert is searching for some sand. He's digging through the soft ground with his gruff and salty hand. His footsteps in the landscape, withering with the wind. No chance to find the right way, not even a small hint.
Das Herrengedeck am Sonntagabend auf FreeFM mit den Mighty Mighty Bosstones und Royal Oil und Star Rocks. A Lonesome Drunken Sailor in the Desert is searching for some sand. Und selbstverständlich nach wie vor mit meinem heutigen Interviewpartner, mit Wolfgang Sitka. Herr Sitka, wir waren bei Ihrer Tätigkeit als Nationaltrainer des Irak stehen geblieben. Jetzt ist Fußball im Irak ja die beliebteste Sportart.
Ja.
Erreichen die Fußballer da genauso einen Kultstatus wie bei uns in Europa?
Ganz klar. Eindeutig ja. Die Nationalmannschaft und die Spieler haben Vorbildfunktion. Gerade im Irak, in diesem zerrütteten Land, nach wie vor Anschläge finden statt. Es sind immer noch keine klaren Strukturen da, ob in der Regierung, auch im Sportverband, der gerade neu gewählt worden ist. Der muss sich auch erst neu etablieren. Es wird ganz viel von Korruption gesprochen. Ich höre das nur immer, ich kann mir da kein Urteil erlauben, aber in jeder Ecke hört man auch Leute, die dort leben, auch Einheimische, dass die Korruption ein ganz großes Thema, ein ganz starkes Thema dort ist. Ja, das Land wird noch etwas brauchen. Ich drücke denen die Daumen, dass es so schnell wie möglich geht, dass es wirklich gut organisiert und gut regiert wird und dass es eine gute Zukunft haben kann und haben wird dann auch.
Was mich noch interessieren würde, war eigentlich Ihre Familie bei den Auslandsaufenthalten immer dabei?
War nicht dabei. Ich bin immer allein unterwegs gewesen.
Jetzt haben Sie es ja schon gesagt, Ihr Vertrag wurde nicht verlängert mit dem Irak.
Ja.
Ihr Nachfolger, der Brasilianer Sico, was würden Sie ihm denn sagen, wenn er Sie jetzt kurz fragen würde, was auf ihn zukommt? Welchen kurzen Rat würden Sie ihm denn geben?
Punkt Nummer eins, denke ich, der braucht keinen Rat, Sico. Punkt Nummer zwei, hat er, sag mal, den Nachteil, oder ich habe den Vorteil, ich kenne alle Spieler, die kennt er erstmal noch nicht. Ja, sicherlich hat jeder, wie soll ich das sagen? Er muss versuchen, so schnell wie möglich durchzublicken, was dort gespielt wird im Irak. Jetzt meine ich auch Spieler, aber auch was Machtstrukturen angeht. Und er sollte seinen eigenen Weg gehen, das ist sicherlich auch richtig. Ich glaube aber, der Zico, das entscheidende Thema war ja, Sie haben ja immer von mir gefordert, dass ich nach Bagdad gehen sollte. Ich habe gesagt, ich werde da gerne mal eine Woche ein Trainingslager machen. Ich werde dort aber nicht leben und ich werde dort auch nicht ständig, ich werde nicht dort ständig die Trainingslager durchführen. Der Verband ist neu gewählt worden, die Verbandsspitze, Anfang Juli. Der neue Präsident lebt in Bagdad und hat die Order vom Olympischen Komitee und auch von der Regierung, dass die Trainingslager zukünftig in Bagdad im neu renovierten Nationalstadion stattfinden sollen. Ja, jetzt ist schon lange, meine Assistenztrainer, die haben mich 2-3 Mal angerufen, haben mich über die Situation dort informiert. Und da heißt es immer, morgen kommt er. Keine Ahnung, er wird sicherlich auch nicht nach Bagdad wollen, nehme ich mal an. Und schauen wir mal, wie es weitergeht.
Wie geht's denn mit Ihnen weiter? Sehen wir Sie bald wieder im deutschen Fußball oder als Nationaltrainer im Ausland?
Ich habe mir das mal vorgenommen, das Jahr dort, ich war genau ein Jahr da, wie gesagt, der Vertrag lief aus. Ich war 9 Monate drüben, das war unglaublich anstrengend. Sie müssen sich vorstellen, ich bin von morgens bis abends mit den Spielern zusammen. Immer Training, Vor-Nachmittagstraining, wenig soziales Leben oder dass man sich, normalerweise geht man ja von seiner Wohnung, von seinem Haus, geht zur Arbeit und kommt abends wieder. Ich habe mir erstmal vorgenommen, diesen Monat August mich zu entspannen, schönen Urlaub zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass der Irak mich nochmal anruft. Mal gucken, wie das mit dem Zico ausgeht, ob der nach Bagdad geht oder nicht. Ansonsten habe ich mir aber vorgenommen, ich bin nicht unbedingt fixiert, dass ich dort wieder hin möchte. Ich würde gerne in Deutschland wieder Fuß fassen im bezahlten Fußball. Nachdem ich praktisch 10 Jahre im Ausland tätig war. Ich habe dort sehr viel Erfahrung gesammelt. Ich bin auch überzeugt, felsenfest von überzeugt, dass viele Spieler, wo ich trainiert habe, ob Katar oder Bahrain, und jetzt meine ich auch ganz speziell den Irak, da sind so viele gute Spieler, die sind auch fähig, in der Bundesliga zu spielen. Nach einer kurzen Anlaufzeit, einer guten Eingewöhnungszeit von maximal einem halben Jahr.
Ja, Herr Sitka, ich würde mich freuen, wenn Sie da was finden, dass Sie da bald wieder im Geschäft sind, weil ich es schön fände, wenn Sie wieder zurück wären.
Dankeschön.
Und ich bedanke mich für das Gespräch. War schön, hat mir Spaß gemacht und war sehr kurzweilig und hochinteressant. Vielen Dank.
Ja, wiederhören.
Das waren 60 Minuten Herrengedeck Fußballkultur mit Musik bei Radio Free FM mit meinem Interviewgast Wolfgang Sitka. Mikrofon, Redaktion und Musik Andreas Kulig. Mehr zur Sendung bei Facebook oder unter www.freefm.de. Musikalisch bleiben wir auch am Ende der Sendung beim Sand. Hier sind Neil Young und Crazy Horse, Cowgirl in the Sand. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Adi.